Die Fiesta in Mexiko steht vor der Tür, Freunde, und wir haben natürlich noch ein paar spannende Last-Minute-Infos für euch. So ein bisschen als Anheizer auf einen wirklich feurigen Grand Prix, darauf hoffen wir natürlich. Es gab einen Hackerangriff auf die FIA. Es gab Tacheles von George Russell bezüglich Racing allgemein, ja, in der Formel 1. Nicht weniger als 9 Rookies erwarten uns in der ersten Trainingssession in Mexiko. Wir sprechen über Colton Herter, wir sprechen über Apple TV, wir sprechen natürlich über das Wetter an der Rennstrecke und abschließend haben wir traditionell unseren garantiert falschen Podiumstipp für euch in der Vorschau. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1, Freunde. Lasst uns sehr, sehr gerne jetzt ein Abo da, wenn ihr auf unserem Content steht. Auf geht's!
Und es geht los mit dem Wetter. Wie immer, die Wettervorhersage für dieses Wochenende in Mexiko sieht folgendermaßen aus. Am Freitag 24 Grad, am Samstag 24 Grad Maximaltemperatur, also die niedrigste jeweils zwischen 14 und 15 an den beiden Tagen. Und dann am Sonntag haben wir auch wieder, naja, eigentlich das gleiche Spiel, 13 Grad bis 25 Grad und Regenwahrscheinlichkeit am Freitag 40% und dann Samstag und Sonntag die inzwischen obligatorischen 20%. Das kann alles noch nichts heißen. Also ich weiß gar nicht, ob wir das inzwischen überhaupt noch ernst nehmen können. Ja, aber 20% sind ja ein Fünftel sozusagen, also so gering ist es tatsächlich auch wieder nicht. Schauen wir mal, was passiert. Regen in Mexiko wäre auch mal wieder ein bisschen was anderes. Ja. Also würde mich tatsächlich auch ganz freuen. Also im Sinne eines spannenden WM-Kampfes, den wir sowieso haben. Aber bevor wir darauf eingehen, sprechen wir mal über die Breaking News des Tages sozusagen. Es gab eine Cyberattacke auf das Fahrerportal, das offizielle der Formel 1. Und klingt jetzt erstmal sehr dramatisch, Dave. Ist im Nachhinein dann halb so wild vielleicht. Schauen wir mal.
Hoffen wir es, sofern die richtigen Schlüsse gezogen werden. Der Weltverband FIA wurde gehackt, ja, und die persönlichen Daten unter anderem von Max Verstappen, Lewis Hamilton und weiteren Fahrern wurden dabei, ja, offengelegt sozusagen, ausgegraben. Es war schon im Juni, also es liegt schon eine ganze Weile zurück. Erst jetzt wurde es bekannt, die ganze Aktion, wie gesagt, ist schon im Juni passiert. Ja, ein großer Datendiebstahl im Prinzip und 3 Hacker haben da eine schwerwiegende Schwachstelle aufgedeckt. Ja, so ist das immer. Und ja, unter anderem ist jetzt auch bekannt geworden eben, dass bei Max Verstappen zum Beispiel die Daten von seinem Reisepass eingesehen hätten werden können. Das haben sie angeblich nicht gemacht, aber die lagen da einfach so bereit auf dem Präsentierteller, hätte man ja reingucken können, Schabernack damit treiben, ihr kennt das Ganze natürlich, aber der ganze Hack diente nur dazu, diese Schwachstelle offenzulegen und ich glaube, kleine Einschätzung jetzt schon an dieser Stelle von mir, nachdem das Monate zurückliegt und es jetzt bekannt geworden ist, ich denke die Zeit, wenn sie genutzt haben bei der FIA und die, ja, Schwachstellen da entsprechend mittlerweile zugeschüttet, ja, also
ja,
das
so war
funktioniert
das auch
nicht mehr. So war es auch, sehr gut, dann schätze ich ja das gar nicht nur so ein, du weißt mehr.
Also der Hacker hat selber gesagt, also einer der drei, der mit dem Spitznamen Nageli sozusagen operiert, der hat gesagt, sein Team aus den 3 Leuten bestehend hat nur 10 Minuten benötigt, um an die Daten zu kommen. Das hat dann auch ein Verbandssprecher der FIA, des Motorsportverbandes, am Rande des Großen Preises von Mexiko dann auch bestätigt. Die Hacker, also diese 3 Kameraden, die haben das vorher in den sozialen Medien selber offengelegt sozusagen, dass sie das machen konnten. Ja, sie haben dann eben auch gesagt, dass sie keine bösen Absichten gehabt hatten. Alle 3 haben gesagt, sind Fans der Formel 1 und wollten eben nur auf Sicherheitslücken aufmerksam machen. Ja, und Zitat dann vom Dachverband, also von der FIA. Die FIA wurde im Sommer auf einen Cybervorfall im Zusammenhang mit der Webseite zur Fahrerklassifizierung aufmerksam. Unverzüglich wurden Maßnahmen ergriffen, um die Daten der Fahrer zu sichern, haben sie da gesagt. Ja, und wie Dave schon gesagt hat, also da waren unter anderem die Reisepassdaten von Max Verstappen abrufbar. Man hat dann aber da, Dave, den ganzen Angriff an der Stelle dann beendet. Wie gesagt, also die 3 haben das jetzt nicht in böser Absicht getan. Hätte ja auch anderes damit passieren können. Ja, ist immer ein großes Thema, ne? Cybersicherheit und diese ganzen Formel 1. Also ich habe ja selber in der Branche so peripher zur Cybersicherheit halb drin gearbeitet und muss sagen, gerade wenn man auch so messen ist, ja, das sind viele, es gibt in Nürnberg eine ganz, ganz große ITSA, größte in Europa zum Thema Cybersicherheit, da sind ganz viele große Sponsoren von Formel 1 Teams da, sind auch Formel 1 Autos ausgestellt, ja, wie das ja auch ein 2022er Original Chassis von Ferrari. Und da fließen Millionen und Millionen rein. Und dann ist es aber jetzt in dem Fall ein relativ banaler Breach gewesen, der da sowas ermöglicht. Also ja, auch gut, dass es sozusagen ethische Hacker gibt, ja, die sagen, okay, wir probieren es einfach mal, damit kein anderer, der es böse meint, dann Erfolg haben kann. Also kann man sich freuen, ja. Es gab auch die ein oder andere Meldung, die besagt hatte, dass die FIA das in Auftrag gegeben hat. Das stimmt jetzt wohl nicht. Also die haben dann direkt mit der FIA zusammengearbeitet, aber es ist jetzt nicht so, dass die FIA so einen sogenannten Penetration-Test durchgeführt hat. Also so war das nicht. Was es aber auch gibt, ja, dass da Firmen beauftragt werden, um zu sagen, ja, okay, schau mal, da greifen wir euch an und wenn wir was finden, dann schließt ihr diese Lücken. Gibt's auch. Ja. In dem Fall waren es drei Unabhängige, die das sozusagen aufgedeckt haben.
Das wäre jetzt ein wunderschöner Zeitpunkt, um mal auf einen Sponsor-Deal zu verweisen bei uns hier, wo wir gerade mit irgendeinem netten VPN zusammenarbeiten oder so. Aber noch nicht, Freunde.
Der nicht existiert,
keine Deals hier. Aber bei solchen Themen muss ich sowieso immer an Hackerman denken. Wenn ihr Kung Fury gesehen habt, da gibt's ja diesen super 80s-inspirierten Hackerman. So stelle ich mir das dann immer vor, ja, wenn die Hacker da rumhacken. Aber gut, kommen wir mal von virtueller Cybersicherheit hier zurück auf die Rennstrecke. Darum soll's ja am Ende des Tages gehen. George Russell hat ein paar spannende Aussagen getätigt, mein Lieber. Und die haben's durchaus in sich.
Ja. George Russell hat den Mangel an tatsächlichem Racing in der heutigen Formel 1 beklagt und man muss jetzt George Russell nicht mögen, aber da hat er schon echt einen Punkt, ja. Er hat gesagt, das Rennfahren heutzutage in der Formel 1 ist buchstäblich nicht mehr existent, ja. Und er hat dann noch gesagt, also er hat das Ganze im Zuge des Rennens in Texas dann im Nachhinein dann sozusagen vom Stabe gelassen, hat erklärt, es gibt kaum Interesse mehr am Rennsport, weil Rennfahren schlichtweg nicht mehr möglich sei. Er hat seinen eigenen frustrierenden Start dabei geschildert, hat gesagt, ich hatte einen guten Start, aber Max Verstappen hat Lando abgesichert und ich hatte erwartet, dass Lando nach außen gehen würde, um sich gegen Charles zu verteidigen, also Charles Leclerc. Aber das tat er nicht. Ich steckte einfach hinter ihm fest und wurde von Lewis und Oscar überholt, was wirklich frustrierend war. Und worauf er hinaus will, ist, im Endeffekt war das Rennen dann für ihn rum, weil danach konnte er dann nicht mehr richtig racen. Ja? Also es war dieser Start, der eigentlich alles entschieden hat. Und das deckt sich ja auch mit Aussagen von unter anderem Ferrari-Teamchef Fred Vasseur und vielen anderen, die sagen, in der jetzigen Ära Formel 1, also die 2026 kann es wieder anders sein, kommt ein neues Reglement, da ist das Qualifying extrem wichtig. Also ganz das genau. Und sozusagen der Start und danach, ja, wenn es ein Chaosrennen gibt, hast du Glück gehabt, aber ansonsten wird es schwierig zu überholen, auch wenn du ein schnelles Auto hast.
Ja, so ist es leider. Da hat er vollkommen recht. Er hat auch gesagt, aktuell fährt man in der Formel 1 nur bis zur ersten Kurve rennen. Ja, also der Run bis zu Turn 1 ist halt heiß umkämpft und danach geht's nicht wirklich weiter. Er hat da zwei Schwachstellen oder zwei Probleme identifiziert. Die sind natürlich offensichtlich, haben wir auch schon öfter thematisiert. Punkt 1 ist, es gibt keinen Reifenabbau, also faktisch nicht. Jedes Mal unternimmt die FIA wieder Sachen und verkürzt halt hier irgendwie die Boxengasse oder erhöht das Tempo in der Boxengasse, das hatten wir schon, oder macht irgendwie einen zweiten Pflichtboxenstopp in Monaco auf und so weiter. Es gibt allerlei Maßnahmen, die führen trotzdem zu keinem guten Racing, weil die Reifen faktisch nicht mehr abbauen, man hat keinen großen Reifenunterschied oder zu selten einfach.
Die halten und zu lange, ne?
Die Reifen halten zu lange, das ist es halt. Wir haben in der Regel immer Einstopprennen, egal was die FIA da eben unternimmt und da hoffen wir inständig, dass das ab dem nächsten Jahr deutlich wieder anders wird, ja. Und der zweite Punkt, den George Russell da hat, es gibt keinen Geschwindigkeitsunterschied, ja. Also die Autos sind unheimlich nah beisammen. Er hat da Zahlen genannt und die habe ich jetzt an anderer Stelle auch schon gehört. Also ich gehe mal davon aus, die sind valide. Zwischen, ja, den schnellsten Autos da in den Top 6, also, ja, ich denke mal, er meint wahrscheinlich Red Bull, McLaren, Mercedes und Ferrari, also eher die Top 8. Da liegen in der Regel 3 Sekunden, ja, also die Autos an sich. Und wenn man überholen möchte, braucht es auf den meisten Strecken mindestens ein Überholdelta von 0,5 Sekunde. Auf vielen Strecken ist es deutlich mehr, mal 0,8, mal 1 Sekunde sogar. Und das ist einfach nicht drin. Die Autos sind gleich schnell und wenn dann alle die gleiche Strategie fahren, kommst du da einfach immer ran vielleicht, ja, auch dank DRS und so weiter, aber du kommst halt nie vorbei. Wir haben ja gesehen, was Lando Norris alles in Austin unternommen hat, um an Charles Leclerc vorbeizukommen. Und das hat er, auch wenn man ihn da oft kritisiert, was Überholen angeht, das hat er eigentlich super gemacht. Hinten raus hat er sich ja dann wirklich zurückfallen lassen, hat seine Reifen abgekühlt und hat dann nochmal einen Angriff gestartet, der dann auch letztendlich erfolgreich war, zum Glück. Aber es geht einfach nicht mehr, dass da Autos einander überholen ohne weiteres. Und das ist eine direkte Folge. Das hat zum Beispiel auch Michael Schmidt gesagt bei Automotor und Sport. Solltet ihr immer gucken. Schmidt ist einfach der Beste. Es ist natürlich eine logische Folge der ganzen Maßnahmen, die die FIA unternommen hat. Stichwort Budget Cap, Stichwort diese ganze Aerodynamik, Staffelung, ja, dass der Erste halt die wenigste Zeit hat und so. Dadurch rücken alle Mannschaften wahnsinnig nah zusammen. Das ist gelungen, ja, das ist der Fall. Aber nachdem alle so nah beisammen sind, entstehen eben diese großen Lücken und Abstände nicht mehr, dass man auch überholen kann. Also im Qualifying ist es super. Da haben wir das am nächsten zusammenliegende Feld der Geschichte der Formel 1. Das thematisieren wir ja auch ab und zu mal. Aber es ist halt leider schlecht fürs Racing, sofern dann nicht irgendwie Chaos passiert, Regen, Unfälle, Safety-Car-Phasen, rote Flaggen oder. Dann haben wir halt wirklich dieses prozessionsartige Racing und das kritisiert George Russell genauso. Er hat auch gesagt, um jetzt auf Austin wieder zurückzukommen, hätte er sich 20 Millisekunden, also 20.000stel einer Sekunde, hätte er seine Runde da besser hinbekommen im Qualifying, wäre er wahrscheinlich aus der ersten Startreihe gestartet und wäre halt Zweiter geworden im Rennen, vielleicht Dritter, je nachdem. So ist er halt Sechster geworden in der Quali und ist auch als Sechster dann ins Ziel gekommen. Es sieht immer nicht gut aus, aber die Piloten sehen sich da einfach machtlos, ja. Das Qualifying, sagt er dann noch abschließend, ist immens, also immens wichtig. Die erste Runde ist immens wichtig und er kann sich nicht mehr dran erinnern, wann es das letzte Zweistopprennen in der Formel 1 gegeben hat. Es ist nur noch eine Prozession.
Ja. Also, das haben jetzt manche auch so hingestellt, als ob George Russell da jetzt ein bisschen rumheult. Ja, natürlich ist er unzufrieden, dass er da nicht besser abgeschnitten hat, aber es ist schon wirklich ganz objektiv gesehen valide Kritik und ist ja auch einer der Gründe, warum nächstes Jahr dann diese aktive Aerodynamik reinkommt und auch nochmal der viel, viel größere Anteil an Elektromotoren, also der dann pro Runde dann auch das Management des Fahrers viel, viel wichtiger macht. Also wo nimmst du dann die Motorenpower dann noch dazu vom Elektromotor? Wo lässt du die Batterie dann oder lässt die Batterie aufgeladen? Das soll alles dazu beitragen, dass dann sozusagen während einer Runde dann so viele individuelle Entscheidungen getroffen werden müssen, die Maximalgeschwindigkeit, die Kurvengeschwindigkeit und so weiter und so fort beeinflussen, dass dann eben einfach mehr Platz ist und mehr Gelegenheit, um Überholmanöver zu starten, weil der eine eben auf dem einen Streckenabschnitt dann sich etwas schlechter sozusagen platziert und der andere dann besser und beim nächsten geht es dann wieder in die andere Richtung. Also hoffen wir mal, dass das sinnvoll ist und nicht die Worst-Case-Szenarien eintreten, die es natürlich auch gibt am Horizont. Ja. Aber
ganz wichtig an dieser Stelle, ne, sagt uns auch eure Meinung natürlich dazu. Ja, das ist wirklich ein heißes, wichtiges Thema. George Russell hat jetzt schon mal ein paar Hinweise gegeben, ja, auch wie gesagt Schmidti und wir thematisieren das ein oder andere Detail ja auch immer mal wieder. Wie steht ihr denn dazu? Wie seht ihr das? Ist Racing heute möglich? Was braucht es dafür? Habt ihr Hoffnung für 2026? Sehen wir dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr Überhol-Action, auch regulär? Es geht ja nicht zuletzt in der Fahrer-WM noch um alles und ich glaube schon, ne? Wenn da der ein oder andere Pilot zwingend einen überholen muss, um Weltmeister zu werden, dann werden sie es probieren, ne? So schwer es auch ist. Ja, bin sehr gespannt.
Ja, kann mich erinnern, ein paar von euch haben ja zumindest gesagt, dass sie das Rennen, das letzte in Texas, auch recht langweilig fanden. Mhm. Sprint war spannend. Wir hoffen auf 2026, genauso wie Colton Herta. Falls der euch noch nicht ein Begriff sein sollte, das ist ein Indycar-Fahrer und im Moment auch Cadillac F1-Testfahrer hinter Sergio Perez und Valtteri Bottas. Und der wird jetzt seine letzte Saison 2025 mit bei den Indycars gefahren haben. Die Saison ist ja schon vorbei. 26 wird er dann nicht mehr an den Start gehen, sondern in die Formel 2 wechseln nach Europa. Grund ist ganz einfach. Er möchte natürlich in die Formel 1 kommen, den Sprung schaffen von den Indycars in die Formel 1. Jetzt wäre er ja wahrscheinlich nicht Testfahrer dort geworden, aber da hilft es ihm natürlich, denn er kennt viele Strecken noch nicht und so eine Aufbausaison in der Formel 2, die wäre natürlich Gold wert für ihn, deswegen macht er das auch und Cadillac möchte natürlich einen US-Fahrer ganz gerne bei sich haben, also wenn er sich da gut entwickelt, dann stehen seine Chancen super. Er ist auch nicht der schlechteste Fahrer, muss man ganz ehrlich sagen, er hat 9 Siege, 19 Podestplätze und 16 Pole Positions seit 2018 erzielt in der Indycar-Serie. Der wird jetzt 2026 für das Hightech-Team fahren, das hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal hier thematisiert. Er möchte
Olli Oaks kennt sich da aus, ne?
Der ehemalige Teamchef, der jetzt inzwischen sehr dubios verschwunden ist und da anscheinend in Machenschaften sehr dunkel verwickelt war. Ja, das vielleicht nochmal an anderer Stelle irgendwann. Ist natürlich jetzt nicht mehr irgendwie zusammen mit dem Hightech-Team, da sind jetzt andere Leute am Werk. Ja, wie gesagt, er möchte sich da jetzt eben vorbereiten, die Strecken kennenlernen, auch grundsätzlich so die Herangehensweise ist ja eine andere und da ist die F2 schon näher an der Formel 1 dran, da kann man sehr viele Dinge lernen und das Ziel ist, sich weiterzuentwickeln, an der Spitze mitzufahren und sich in die bestmögliche Position für die Zukunft in der Formel 1 zu bringen. Mhm. Und der CEO des Cadillac Teams, Dave, der hat auch noch was zu sagen.
Ja, der hat auch noch was gesagt. Dan Taulis heißt der gute Mann. Den Namen könnt ihr euch merken. Der wird in der Zukunft öfter auftauchen. Er ist CEO beim Cadillac Team, du hast es gesagt. Und er hat gesagt, dieser Wechsel von Colton Herta in die F2 ist ja ein wichtiger nächster Schritt in der Entwicklung des Piloten. Die Teilnahme an der F2 soll sein fahrisches Können stärken in der europäischen Rennumgebung, damit er auch da mal sich mal ein bisschen zurechtfindet natürlich und erlaubt ihm eine bessere Integration in das Cadillac-Team im Rahmen seiner Test- und Simulatorarbeiten. Soweit der Plan. Wir dürfen nicht vergessen, Colton Herta braucht auch noch Punkte für seine Superlizenz. Der hat noch keine oder er hat nicht genug Punkte, um eine Superlizenz überhaupt zu beantragen. Das ist sicher auch einer der Gründe, warum er da in der Formel 2 antreten wird. Natürlich lernt er dann noch die Reifen kennen, ne? Pirelli-Reifen, einige der Strecken, auf denen die Formel 1 da unterwegs ist. Also das ist schon wichtig. Und ein guter Schritt auf jeden Fall. Ja, du hast schon gesagt, Bottas und Perez werden dann die Rennfahrer sein, die Einsatzfahrer von Cadillac in der nächsten Saison. Ja, und Hightech, die Hightech-Mannschaft freut sich natürlich, dass da ein Pilot zu ihnen stößt, der einen gewissen Glamour-Faktor hat, schon viel Erfahrung und durchaus Erfolge. Ist auch nicht ungewöhnlich. Nein, es ist ungewöhnlich, so rum. Meistens treten ja in der Formel 2 sehr junge Piloten an, die dann von der Formel 3 oder direkt von der F4 aufgestiegen sind, so wie Antonelli letztes Jahr. Der gute Colton Herta hat schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel und wie gesagt, Erfahrung und Erfolge, das sieht man nicht allzu oft. Bin gespannt, wer sich da gegen die jungen Wilden schlägt.
Ja, 25 ist er aktuell, also das ist...
Liegt auf jeden Fall 5, 6, 7 Jahre über dem Durchschnitt der F2-Piloten.
So Norris, ne? Glaube ich, ist auch in der Kategorie.
Ja,
ne?
Genau.
Ungefähr das gleiche Alter. Ja, so, dann schauen wir mal. Ich muss eine Sache kurz mal googeln.
Oh.
Das interessiert mich jetzt nämlich, um den Übergang hinzubekommen. Und tatsächlich ist es auch so, denn Yuki Tsunoda ist auch 25 Jahre
sehr
alt.
Schön.
Und um den geht's jetzt. Unter anderem, die Fahrerentscheidung bei Red Bull naht, Red Bull-Berater Dr. Helmut Marko angekündigt hat. Da wird es höchstwahrscheinlich jetzt zum Mexiko Grand Prix irgendwann im Laufe des Wochenendes, so wie wir uns kennen mit der Aufnahme hier, ist wahrscheinlich dann schon raus, bevor wir hier fertig sind. Und dann steht schon fest Zeit, wo ihr das jetzt gesehen haben werdet.
Nein.
Das soll dann die Fahrerentscheidung für 2026 bekannt gegeben werden. Also wer sitzt 2026 neben Max Verstappen im Cockpit im Red Bull und was ist mit den Racing Bulls? Ja. Schauen wir mal, ob Yuki Tsunoda dann bestätigt wird, ob er raus ist, ob er zurückgestuft wird zu den Racing Bulls, halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich, also eher ist er ganz raus und wer dann die zwei Fahrer sein werden eben nächstes Jahr bei den Racing Bulls. Lasst uns gerne wissen, falls es noch nicht offiziell sein sollte zu dem Zeitpunkt, was eure heißen Tipps sind. Wir haben da ja schon in der Vergangenheit oft mit euch diskutiert und jetzt diskutieren wir nochmal über Apple TV.
Ja, Apple TV, das ist ein Thema, das haben wir bisher nur kurz am Rande mal behandelt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, sehr wahrscheinlich schon. Apple TV hat sich die Rechte an der Formel 1 gesichert. Zunächst für 5 Jahre und zunächst exklusiv in den USA. Sprich, wenn man in den USA Formel 1 schauen möchte, so wie ihr das bei uns wahrscheinlich mit Sky hier macht oder auf RTL im Free TV, dann braucht ihr in Zukunft ein Apple TV-Abo und könnt euch da alles reinziehen auf jeden Fall. Wir hoffen insgeheim, dass das Modell ein bisschen Schule macht und dann auch weltweit oder zumindest für uns Europäer hier auch angeboten wird. Wir sind ja nicht allzu zufrieden mit Sky, das wisst ihr natürlich. Das ist, wenn ihr auch mal auf Reddit schaut oder generell im Netz, da geht's sehr, sehr vielen so. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Apple TV hat auf jeden Fall die Rechte. F1 TV wird entsprechend, zumindest in den USA, die nächsten 5 Jahre auch kein Thema mehr sein. Ne? Ganz exklusiv läuft alles dann über Apple. Ja, kann man von halten, was man will. Lewis Hamilton zumindest ist begeistert und der hat da schon ein bisschen Erfahrung gemacht, wenn ihr den F1-Film geschaut habt. Der lief ja kürzlich im Kino. Mittlerweile übrigens, mein Lieber, habe ich ihn hier auf Blu-ray. Ja, werde ich mir demnächst mal auf Englisch
kann
reinziehen.
Kann man sich inzwischen auch ausleihen bzw. runterladen. Genau.
Habe ich mir gekauft, richtig auf Disc, Ultra HD 4K schön. Macht Sinn. Wir wollten uns ja mal auf Englisch angucken, weil...
das stimmt, wir haben im Kino auf Deutsch gesehen.
Genau,
das war,
im Kino gab es
da durchaus... Toto Wolff hatte die Originalstimme, ansonsten natürlich keiner.
Ja, ganz genau. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall wurde dieser Film mitunter auch von Apple produziert. Und Lewis Hamilton war ja als Teilproduzent und als Berater da tätig und erhält eine ganze Menge von der Technologie, vor allem die Apple für den Film verwendet hat. Und die Technologie soll jetzt auch natürlich bei der Übertragung der Formel 1 zum Zuge kommen. Er, also Lewis Hamilton, hält die Technologie für weit überlegen gegenüber dem aktuellen Broadcast-Standard der Formel 1. Und das wird schon was heißen. Die Innovationen, innovativen Blickwinkel, die es da gab im Film, neue Perspektiven und all sowas, auch die sollen dann Einzug halten in die reguläre Übertragung der Formel 1. Da bin ich mal sehr gespannt. Die unglaubliche technologische Evolution von Apple und diesen neuen Kameras hat der gute Lewis Hamilton da gefeiert und betont, das Filmmaterial, das wir von den Autos haben, ist besser als das, was man sieht, wenn man heute Formel 1 schaut. Also rein auf der technologischen Seite ist Lewis Hamilton auf jeden Fall schon mal begeistert. Und ganz kurz am Rande, das steht jetzt hier gar nicht bei uns im Skript, aber ich habe da gesehen im Rahmen dieser ganzen Vorstellung von dieses Deals, ne, das ist ja erst vor ein paar Tagen passiert, das war im Rahmen des US Grand Prix, da hat einer, ich weiß gar nicht welcher das war, wahrscheinlich war das dieser Eddie Q, über den wir gleich noch sprechen, der hat gesagt, die haben teilweise natürlich üben die schon ein bisschen, probieren da mal ein bisschen an der Rennstrecke mit der Erlaubnis der FIA natürlich. Und die haben teilweise einfach mit dem aktuellen iPhone Sachen gefilmt und gebroadcastet und das sah einfach nicht schlechter aus als normale Fernsehkameras. Das muss man sich auch mal vorstellen, ja, es ist immens.
Ja, ist nämlich ganz interessant, also weil die iPhone-Kameras, das können auch nicht viele andere außer den iPhones. Also es gibt das ein oder andere Android-Handy, das kann das, so Top-Modelle auch. Da kannst also auch bei den Pro-Modellen ist das, glaube ich, nur der Fall bei Apple. Aber was eben möglich ist, du kannst bestimmte Farbkorrekturen und Nachbearbeitungsprozesse eben machen, die normalerweise nur auf Profikameras gehen mit den iPhone Pro-Modellen. Und da haben sie die Technologie eben auch genutzt in den Mini-Kameralinsen dann, die sie da eben dann rübergezogen
das
haben.
Das ist ja der Punkt. So ein iPhone ist ja viel kompakter als eine Kamera. Und er hat auch gesagt, man kann diese iPhones dann überall platzieren, wo man eine Kamera eigentlich nicht hinplatzieren kann. Und ich bin schon sehr gespannt, was sie vorhaben. Ich hoffe, wie gesagt, inständig, dass wir Europäer da auch mal in den Genuss kommen. Da zahle ich auch gerne dafür. Das ist mir eher...
Das, übrigens für euch jetzt ganz wichtig zu wissen, weil das da auch übrigens Unklarheit momentan gibt, ist ja eh erstmal nicht wirklich relevant, weil das nur für die USA gilt jetzt, aber ihr braucht für Apple TV Plus, so heißt ja das Streamingdienst von Apple, wo das dann nochmal drinnen ist, da braucht ihr kein Apple-Produkt, ja, also das gibt's auch auf Samsung-Fernsehern oder auf anderen Streaming-Devices, also das würde jetzt euch nicht sozusagen dazu zwingen, ein Apple-Produkt zu kaufen, was die Hardware angeht. So, dann schauen wir aber nochmal, Hamilton sagt dann außerdem, dass die Zukunft der Übertragung eben so ausschauen wird, dass also das Gewicht sozusagen ist momentan sozusagen die Hürde. Alle sind ziemlich schwer, diese ganzen Ausrüstungsgegenstände, und in der Zukunft soll das eben auch mit der Hilfe von Apple optimiert werden. Wie gesagt, diese iPhone-Kameras, die sind ja teilweise dann schon testweise installiert worden und sollen dann wahrscheinlich dann auch benutzt werden, um eben dann auch bessere Möglichkeiten zu bieten dann ab 2026. Eddie Q von Apple, der dafür zuständig ist, der hat dann bisschen Marketing blabla ausgepackt, aber auch das ein oder andere Interessante, was da gefallen ist. Der hat die Partnerschaft zwischen Apple TV und der Formel 1 als perfekte Ehe bezeichnet, was soll auch anderes sagen. Hat aber auch gesagt, man merkte bereits im Zuge der Dreharbeiten, dass man eben neue Technologien in die Formel 1 gebracht hat, und hat sich dann eben, da hat er explizit die nächsten 5 Jahre dann genannt, weil der Deal geht jetzt erstmal bis 2030, dass da viele Innovationen kommen sollen. Die angesprochene Kameratechnologie war damit dabei und auch bestimmte Augmented und Virtual Reality Möglichkeiten. Wir wissen ja, Apple hat ein Virtual Reality Headset. Das ist momentan Alter, noch sehr, sehr teuer. Aber grundsätzlich kann man schon tolle Sachen damit machen. Wir haben da das ein oder andere Video, ihr bestimmt auch schon mal auf Social Media gesehen, wo Leute mit selbstgebastelten Lösungen dann sozusagen das komplette Rennen sich dann mit ganz vielen Bildschirmen in ihren, muss natürlich dann die Brille aufhaben, in ihr Wohnzimmer reinhauen können. Und dann seht ihr sozusagen dann mehrere Bildschirme, wo dann, keine Ahnung, die Zwischenzeiten zu sehen sind, oder auch Cockpit-Perspektiven und so weiter und so fort.
Das geht ja über F1 TV schon, ne?
Brauchst halt aber deutlich mehr Aufwand dazu, ja, sozusagen, klar, beziehungsweise einen riesigen Bildschirm, damit du überhaupt noch irgendwas sehen kannst. Das wäre da natürlich dann eine ganz andere Geschichte. Ja, wird wahrscheinlich eher für die sehr gut Betuchten dann interessant sein, aber vielleicht öffnen sie es ja dann auch für etwas günstigere Headsets. Ne? Es gibt ja von Meta da das eine oder andere. Schauen wir mal.
Ganz am Rande noch die Meldung, es gibt auch tatsächlich dann einen Nachfolger für den Formel 1-Film. Der lief so gut finanziell, dass schon feststeht, sie machen den zweiten Teil. Natürlich wird schon gelacht im Internet, heißt er dann F2, zwinker, zwinker, weil der hieß ja einfach nur F1. Ne?
Mit mal Colton Hurter dann.
Ja, ja, schauen wir mal. Ja, die lassen sich da sicher was einfallen. Also gute Nachricht auf jeden Fall, dass der Film Erfolg war.
Wir haben erfolgreichster Sportfilm oder kurz davor, der erfolgreichste Sportfilm aller Zeiten zu werden. Also,
das glaube ich schon. Ne?
Ihr könnt übrigens, lassen wir uns hier euch nochmal unsere Review zu dem Film da, auch da mal kurz reinschauen und uns auch in die Kommentare eure Meinung. Habt ihr ja bestimmt zum größten Teil alle schon gesehen jetzt in der Zwischenzeit. Wir sind der Meinung, es gibt schon die eine oder andere Schwäche in dem Film. Sind gespannt, wie da der zweite dann damit umgehen wird. Also
audiovisuell,
ja, audiovisuell auf jeden Fall absoluter Top-Tier-Film. Tja, und dann schauen wir jetzt nochmal in die News aus dem Paddock, in die News-Nuggets rein. 9 Piloten aus der Rookie-Sektion sozusagen, die werden im Mexiko-Training dabei sein, Dave. Speziell jetzt im Freitagstraining, das jetzt direkt nach der Episode sozusagen auch startet. FP1, das Sauber-Team hat seine Quote für dieses Jahr bereits erfüllt. Alle Pflichteinsätze an Freitagen an junge Piloten vergeben. Ja, die Regeln sehen nämlich so aus, jeder Stammfahrer muss zweimal in der Saison sein Cockpit für den Nachwuchspiloten freimachen. Das ist bei Sauber jetzt inzwischen schon passiert. Mhm. Und jedes Team ermöglicht also dann dadurch an 4 Sessions insgesamt im ganzen Jahr in der Saison den Einsatz von jungen Fahrern, damit die dann eben sich an die Formel 1 rantasten können. Es gibt ja keine klassischen Tests mehr mit den aktuellen Autos, ganz so wie es früher der Fall war. Mhm. Deswegen ist das ganz wichtig. Und auch da offizielle Definition von Rookies sind Fahrer oder die da dann sozusagen, also Rookies, die da dann reinfallen in dieses Programm, das sind Fahrer, die nicht mehr als 2 Formel 1 Grand Prix bestritten haben. Also wenn du 1 oder 2 gemacht hast, dann darfst du da noch mitmachen. Sobald du 3 gefahren hast, dann darfst du in diesem Programm nicht mehr mitmachen an diesen speziellen Trainingssessions. Genau.
Deswegen war zum Beispiel Jack Doohan wäre auch startberechtigt gewesen nach seinem Auftritt in Abu Dhabi letztes Jahr, da hat er nur ein Formel-1-Rennen absolviert und so weiter.
Aber jetzt das, halt nicht mehr, genau.
Genau. Ja. Das ganz Spannende ist jetzt, die McLaren-Mannschaft ist eine von denen, die dann noch Sessions offen haben. Jetzt natürlich, wir sagen euch gleich, wer in Mexiko startet. Lando Norris wird sein Cockpit auf jeden Fall räumen in Mexiko, ja. Und danach, ja, selbst danach muss McLaren noch in einer Trainingssession dann das Cockpit räumen lassen. Wir gehen davon aus, dass es beim Saisonfinale in Abu Dhabi dann passieren wird. Da ist ja traditionell immer viel Rookie- und Nachwuchsarbeit, denn der traditionelle mittlerweile Rookie-Test findet in Abu Dhabi nach dem Grand Prix statt. Also wir gehen davon aus, dass viele Rookies dann schon vor Ort sind und wahrscheinlich wird dann eben auch im ersten freien Training in Abu Dhabi McLaren nochmal das Cockpit räumen müssen. Dann ist aber Oscar Piastri tatsächlich dran, der sein Cockpit räumen muss und sollte die WM dann noch offen sein, und das hoffen wir natürlich, dass die erst im letzten Rennen entschieden wird, ja, muss er sich dann noch mit zusätzlich dieser Hürde da abgeben, dass er eine Trainingssession weniger hat, um sich auf das hoffentlich dann letzte und entscheidende Rennen vorzubereiten. Hätten sie das lieber mal am Anfang gemacht, ja. Es ist sicher nicht ideal, aber na gut, behaltet das mal im Hinterkopf, das könnte auf jeden Fall noch eine Rolle spielen hinsichtlich der WM. Aber wer fährt denn jetzt in Mexiko alles? Sagen wir gleich, unser Stammzuschauer Cobra Ferrari FTH hat neulich schon gefragt, ob wir denn überhaupt erwähnen, dass da Freitagseinsätze anstehen. Ja, natürlich machen wir das, siehst du ja. Und als Ferrari-Fan wollte er natürlich betonen, dass Antonio Foco, der auch Ferrari Junior ist, ein Freitagstraining bestreiten wird. Und wenn ihr den noch nicht kennt, der ist zum Beispiel in der Formel 2 schon gefahren, neben einem gewissen Charles Leclerc, der heute Stammpilot bei Ferrari ist. Er fährt auch mit dem Bruder von Charles Leclerc, das ist Arthur Leclerc, in der GT World Challenge in einer Mannschaft zusammen oder auf einem Auto sogar. Ne? Ich glaube, die teilen sich das, bin mir gar nicht sicher. Antonio Foco fährt auf jeden Fall für Ferrari in Mexiko, super Geschichte. Wir haben bei Mercedes Frederic Vesti, wir haben bei McLaren Pato Award, also Patricio Award, Mexikaner, auch ein IndyCar-Pilot, auch flirtet immer mal wieder mit der Formel 1, mal schauen, ob da was wird. Arvid Lindblad wird im Red Bull sitzen. Ganz spannende Kiste auf jeden Fall. Luke Browning fährt im Williams. Jack Crawford bei Aston Martin am Start. Alles Namen, die ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt. Ryo Hirakawa, der Toyota-Protégé, darf sich bei Haas verdingen, die ja mit Toyota verbandelt sind, klar. Ayumu Iwasa wird bei den Racing Bulls im Cockpit sitzen. Auch der hatte schon das ein oder andere den ein oder anderen Einsatz, ja. Und Paul Aaron, der aktuelle Nachwuchsfahrer von Alpine, darf auch am Freitag zeigen, was er kann. Würde mich freuen, wenn wir den öfter mal sehen. Vielleicht auch mal als Stammfahrer bei Alpine im nächsten Jahr. Mal schauen.
Tja, und ich weiß nicht, ob du es erwähnt hattest, aber Antonio Foucault ist auch Le Mans-Sieger 2024.
Ja, siehst du mal.
Gesamtsieg geholt, ja, also ist kein unbeschriebenes Blatt und hat sich das sicherlich verdient. So,
so ist es.
Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Ich glaube, wir sind angekommen bei unseren Podiumsvorhersagen und
so
ich mache es jetzt schnell, die Folge ist eh schon relativ lang, dann kommen wir noch halbwegs zu einem mit einer okayen Zeit hier raus. Max Verstappen, sage ich, wird das Ganze machen, der hat ja seinen Run und das wäre natürlich dann ultimativ für die WM. Dann geht's so richtig rund. Lando Norris Zweiter und Charles Leclerc Dritter. Ich sehe auch Russell sehr, sehr stark. Hamilton ist ja auch inzwischen sehr, sehr nah oder genauso schnell wie Charles Leclerc. Also ich traue es denen allen zu, auch Oscar Piastri natürlich, aber das ist jetzt meine Festlegung sozusagen für dieses Wochenende.
Sehr schön. Mein garantiert falscher Podiumstipp ist ganz ähnlich wie deiner. Ich sehe nur George Russell auf der 3. Ich denke, die kühleren Temperaturen kommen dem Mercedes vielleicht entgegen. Genau wie du, Lando Norris Zweiter und auch ich tippe auf einen Sieg von Max Verstappen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was tippt ihr? Sagt es uns sehr gerne in den Kommentaren. Da diskutieren wir ja auch fleißig mit und tatsächlich liegen wir meistens alle irgendwie ein bisschen falsch. Das macht richtig Laune auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, richtig Laune macht uns hoffentlich auch der Mexiko Grand Prix. Das ganze Wochenende wird fantastisch. Ich muss noch zusehen, dass ich mir mexikanisches Essen irgendwo besorge. Vielleicht mache ich mir gleich noch ein schönes Chili daheim. Ah, das wird sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall, Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, bis nach dem Rennwochenende, da erwarten euch wie immer unsere Highlights, unsere Fahrernoten. Shortform-Content haben wir auch am Wochenende parat. Der Renncheck, der Quali-Check, ihr kennt euch aus. Bis dahin, macht es gut. Mehr Formel 1 ist mehr gut. Ahoi.